Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Die Kirchgebäude sind natürlich ein Stück Beheimatung unseres Glaubens, ne? Also von daher hat das auch theologische Konnotationen.
Wenn Sie in einem Viertel oder in einem Dorf die Kirche wegnehmen, indem Sie sie schließen oder abreißen, dann merken Sie danach, dieser soziale Kitt bricht dann häufig auseinander. Und wenn es fehlt, merken Sie, was da an Möglichkeit verloren gegangen ist.
Ja, es würde ein ganzes Stück Heimat wegfallen. Heimat und Zuhause sein.
Es wäre schmerzvoll, die Kirche und die Gemeinde zu verlieren.
Die Erfahrung ist, wenn man es alleine dem freien Markt überlässt, dann steht man nach 10, 20 Jahren davor und ärgert sich, weil man gute öffentliche Räume verloren hat. Und daran kann die Gesellschaft als Ganzes kein Interesse haben.
Der Satz, Kirchen sind Gemeingüter, ist irreführend. Wir sind ein Rechtsstaat und die Eigentumslage ist völlig klar. Es geht um ungefähr 42.000 Kirchengebäude.
Jetzt wollen wir aber mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist ja ein bekannter Spruch, der gesagt wird, wenn man meint, sich gegen Zerrbilder, Panikmache oder Übertreibungen wehren zu müssen. Aber dieser Spruch passt auch zu unserer heutigen Folge, denn die Kirche im Dorf lassen, das geht ja nur, wenn auch das Dorf in der Kirche ist. Das heißt, da bleibt, die Kirchengebäude nutzt und auch die Angebote, die es darin gibt. Aber es ist auch so, dass der Bedarf an diesen Angeboten sinkt. Die Kirche verliert Mitglieder, bekommt weniger Einnahmen aus der Kirchensteuer und das ist eben auch eine große Herausforderung. Bislang gibt es rund 40.000 Kirchen in Deutschland, noch muss man sagen. Allerdings geht man davon aus, dass die Zukunft jedes dritten kirchlichen Gebäudes ungewiss ist.
Wie kann man dafür sorgen, dass Kirchengebäude von vielen Menschen genutzt werden und nicht nur am Sonntagmorgen zum Gottesdienst?
Oder wie kann nach einem Verkauf die zweite Nutzung eines Gotteshauses aussehen, zum Beispiel als Wohnhaus, als Kita oder als Restaurant? Diesen und anderen Fragen wollen wir nun nachgehen in unserer Folge des Podcasts Vertikal Horizontal aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Unter Mikrofon begrüßen Sie und euch Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach.
Die evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümer, die Kirchenkreise und Gemeinden, die stehen bundesweit fast alle vor dem gleichen Problem. Sie haben schon oder in absehbarer Zeit zu viele Kirchen und Kapellen für immer weniger Gläubige. In der Hannoverschen Landeskirche zum Beispiel hat man die kirchlichen Gebäude kategorisiert. Von A, muss unbedingt erhalten werden, bis zur Klasse D. Was diese Kategorisierung bedeutet, das hast du dir, Michael, im südniedersächsischen Kirchenkreis Leine-Solling mal genauer angeschaut.
Das ist einer von 48 Kirchenkreisen der Hannoverschen Landeskirche und allein dieser Kirchenkreis hat 91 Kirchen und Kapellen, die irgendwie unterhalten werden müssen. Fast 8 Millionen Euro mussten in den vergangenen 5 Jahren in den Erhalt dieser Gebäude investiert werden. Stefanie von Lingen, Superintendentin des Kirchenkreises, die weiß, dass die Kirchensteuereinnahmen zurückgehen.
Unser Kirchenkreis hat so eine Maxime seit vielen Jahren, Gesichter statt Steine. Wir wollen nicht mehr Kosten für Bauunterhaltung ausgeben als bisher, sondern natürlich auch gucken, dass Geld eben auch für Personal zum Beispiel da ist.
Aber was macht man dann mit den vorhandenen 91 Kirchen und Kapellen?
Ja, eine Konsequenz, also wie in vielen anderen Kirchenkreisen und Dekanaten, hat man jetzt die Kirchengebäude in die Kategorien von A bis D eingeteilt.
Das bedeutet jetzt, dass die A-Kirchen vollumfänglich sozusagen weiter auf 100% Niveau instand gehalten werden. Für die B-Kirchen bedeutet das, dass es einen Beratungsprozess gibt mit Fachleuten. Für die C-Kirchen bedeutet das, das Nötigste wird gemacht, auch unter Sicherungsgesichtspunkten. Und für die D-Kirchen bedeutet das wirklich tatsächlich dann am Ende Absicherung vor Gefahren.
60% fallen übrigens in die Kategorien A und B und ja eben 40% in C und D.
Ja, und diese Kategorien C und D, was kann man da machen? Verkaufen, vermieten, verpachten, um den Erhalt zu sichern?
Im Prinzip schon, aber gerade auf dem Land ist natürlich eine Mehrfach- oder Nachnutzung einer Kirche, die man nicht mehr für den Gottesdienst benötigt, schwierig. Das sagt zumindest Stefanie von Lingen.
Ich stelle es mir im städtischen Bereich ein bisschen einfacher vor, weil im Sozialraum möglicherweise finanziell kompetentere Partner sind als bei uns auf dem Land. Aber ich bin da nicht ohne Hoffnung.
Aber wenn es darum geht, die Kirche im Dorf zu lassen, dann ist das tendenziell in kleineren Orten wohl doch schwieriger.
Sollte es jetzt dazu kommen, dass eine Kirche umgenutzt wird oder weiteres damit passiert, wird das immer ein moderierter Prozess in einem Ort werden. Klar, es ist natürlich eindeutig, das kann man nicht vom Tisch wischen, dass sich leicht kleine Ortschaften benachteiligt fühlen. Und man muss eben dazu wissen, gerade in Südniedersachsen unterhalten ganz viele Dörfer schon ihre Schwimmbäder, ihre Dorfgemeinschaftshäuser, ne, manche Sporthalle. Also da sind wir jetzt auch nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, auch wenn die Dörfer sagen, nee, unsere Kirche ist der Mittelpunkt, das soll ein öffentlich zugängliches Gebäude für alle bleiben. Braucht es noch viel Fantasie, damit wir das umsetzen können am Ende.
Ja, und auch viel Praxis, denn die Superintendentin Stefanie von Lingen ist ja Theologin, muss aber nun einen erheblichen Teil ihrer Arbeit dem Gebäudemanagement widmen.
Ja, aber das ist ja schon sehr wichtig, denn es geht ja auch darum, den sakralen Charakter der Kirchen zu bewahren. Die Kirchen seien ja nicht irgendwelche alten Gemäuer.
Die Kirchgebäude sind natürlich ein Stück Beheimatung unseres Glaubens, ne? Also von daher hat das auch theologische Konnotationen. Ich denke, da sind wir unseren Gemeindemitgliedern auch verpflichtet, das sozusagen nicht mal eben so locker nebenbei zu erledigen, sondern uns da wirklich im Beteiligungsverfahren viele Gedanken zu machen.
Du hast ja jetzt, Michael, über den Kirchenkreis Leine-Solling berichtet, aber die Probleme haben ja alle Kirchenkreise oder Dekanate oder pastoralen Räume. Und in den meisten evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern geht man auch davon aus, dass man langfristig ein Drittel der Kirchen aufgeben muss. Aber was bedeutet das eigentlich für Gemeinden, die ihre Kirchen verlieren? Und da hast du einmal nachgefragt in Hannover-Wülfel, in der katholischen St. Michael-Gemeinde, denn deren Kirche soll ja verkauft werden, sehr zum Ärger vieler Gemeindemitglieder.
Ja, und auch des Pfarrers Hans-Joachim Ossefort, er ist eigentlich im Ruhestand, betreut aber diese Gemeinde noch. In den südlichen Stadtteilen von Hannover ist klar, dass sich die katholische Kirche von einem der drei Gotteshäuser wird trennen müssen, dass es nun St. Michael betrifft, eine Kirche, die 1969 erst errichtet wurde und mittlerweile auch unter Denkmalschutz steht. Das hat für den Pfarrer Hans-Joachim Ossefort vor allem einen Grund.
Weil sie am meisten Geld bringt. Das ist eine rein wirtschaftliche Überlegung. Die Gemeinde St. Bernward braucht Geld zur Sanierung von St. Bernward. Und diese Gemeinde liegt sehr günstig. Also wir haben einen Parkplatz, wir haben eine Haltestelle unmittelbar davor. Wir haben keine Stufen, um in die Kirche zu kommen. Und vom Bau her ist sie von außen her relativ neutral. Also sie hat keinen Turm, sie hat nur ein Kreuz draußen an der Wand, sodass man diese Kirche natürlich auch am einfachsten nutzen kann für irgendetwas anderes.
Thomas Kellner, er ist leitender Pfarrer des Pastoralbereichs Hannover Süd, der weist allerdings darauf hin, der Beschluss, die Kirche zu verkaufen, das sei ein Ergebnis eines langen Diskussionsprozesses gewesen. Und außerdem stünden bei St. Michael etliche Baumaßnahmen an, die sich einfach nicht mehr lohnen würden.
Jetzt könnte man ja sagen, in den benachbarten Stadtteilen, da gibt es auch zwei Kirchen, also circa 1,5 Kilometer oder 2 Kilometer von St. Michael entfernt. Und da könnten ja die rund 100 Gläubigen, die regelmäßig in die St. Michael-Kirche gehen, auch an einen anderen Kirchort wechseln.
Genau darüber habe ich auch mit dem Pfarrer und den Gemeindemitgliedern Monika Pulsfort-Kunze, Ursula Schmoller und Ursula Kellner gesprochen.
Ja, es wurde ein ganzes Stück Heimat wegfallen, Heimat und Zuhause sein. Da erlebe ich hier alle Nationalitäten, jedes Alter, mit Kind und Kegel sozusagen, in ganz großen Momenten bei der Heiligen Messe.
Das ist eine Gemeinschaft, die ein bisschen auch auf sich achtet, also wo man den anderen auch wahrnimmt.
Die Gemeinschaft ist sehr wichtig und die existiert hier. Und man hat hier auch immer einen Ansprechpartner, was man in manch anderen Gemeinden leider nicht mehr hat.
Ich werde hier von allen irgendwie angenommen. Man blinzelt sich zu, nicht nur beim Friedensgruß.
Für mich ist das einmal ein schöner Raum, wo 100 Leute etwa sich nicht verloren vorkommen, sondern er ist von der Gestaltung her nicht so groß, also es ist heimlich, es ist ein bisschen Geborgenheit im Gottesdienst, es ist eine Gemeinschaft, die Aktiven, die aus etwa 6, 7 Nationen bestehen, die hier also auch was tun.
In dieser Kirche fühlt man sich einfach aufgehoben, künstlerisch sehr wertvoll, sie steht ja auch unter Denkmalschutz.
Also da kommt ja eine Sorge der Gemeindemitglieder klar zum Ausdruck. Aber was würde es denn bedeuten, wenn die Kirche profaniert, also entweiht und abgegeben verkauft wird?
Für mich persönlich wahrscheinlich, dass ich mich weiter zurückziehen würde. Es wäre schmerzvoll, die Kirche und die Gemeinde zu verlieren.
Mehrere Gläubige sprechen auch davon, dass ein Verkauf mit Blick auf ihre Bindung zur Kirche nicht ohne Folgen bleiben würde. Aber noch bestehe ein Fünkchen Hoffnung, das sagt zumindest Pfarrer Ossefort.
Gott sei Dank findet sich im Augenblick kein Käufer, da sind wir ganz froh, sodass das noch hinausgezögert wird.
Auch nach Auskunft von Pfarrer Thomas Kellner sind einige Interessenten wieder abgesprungen. Das liege vor allem am Denkmalschutz, denn der schränke einen möglichen Umbau doch stark ein.
Wir haben gerade gehört, St. Michael in Hannover gilt als ein attraktiver Bau, auch jenseits einer kirchlichen Nutzung. Aber dennoch ist es schwierig, einen Käufer zu finden. Und da stellt sich natürlich schon grundsätzlich die Frage, was passiert denn mit den Kirchen, die man finanziell nicht mehr unterhalten kann oder möchte? Vor einigen Monaten hat sich da auch bundesweit eine Initiative gegründet und auch spannende Vorschläge gemacht hat diese Initiative und ein sogenanntes Kirchenmanifest verfasst. Das ist also eine Gruppe von Denkmalschützern, Architekten, Kunsthistorikerinnen, also Leute, die nicht direkt aus dem Raum der Kirche kommen, aber beruflich mit dem Thema befasst sind oder damit seit längerem zu tun haben. Und sie fordern in diesem Manifest, das mehr als 20.000 Menschen unterschrieben haben, dass der Erhalt der Kirchen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei, also nicht nur in der Verantwortung der Bistümer oder Landeskirchen liegt. Aber was bedeutet das eigentlich, Michael? Und da hast du mit den Initiatoren des Kirchenmanifests gesprochen.
Ja, mit einer der Initiatoren, nämlich mit der Kunsthistorikerin Karin Berkemann. Sie betont, die Kirche müsse als Ort der Gemeinschaft im Dorf bleiben.
Wenn Sie in einem Viertel oder in einem Dorf die Kirche wegnehmen, indem Sie sie schließen oder abreißen, dann merken Sie danach, dieser soziale Kitt bricht dann häufig auseinander. Denn in den Dörfern und in den Stadtteilen fehlt schon. Die Post ist weg, die Schule hat man zentralisiert, das Einkaufszentrum ist nicht mehr da. Und dann sind häufig die Kirchen die letzten Räume gewesen. Und wenn es fehlt, merken Sie, was da an Möglichkeit verloren gegangen ist.
Das ist ja schon interessant, denn man kennt das ja auch auf lokaler Ebene, dass sich nämlich nicht kirchliche Fördervereine gründen, Kirchbauvereine, die sich dann für den Erhalt der Dorfkirchen engagieren.
Und Karin Berkemann möchte, dass das über die Dörfer hinausgeht. Also sie will ja eben eine gesamtgesellschaftliche Debatte über die Zukunft der Gebäude anregen. Und sie betont, das Thema sei eben nicht allein Sache der kirchlichen Institutionen.
Kirchengebäude sind zum einen ein öffentliches Gut, ein Gemeingut, die von den Stadt- und Ortsgemeinschaften über Jahrzehnte, Jahrhunderte errichtet, gestaltet und gepflegt worden. Zum anderen hat sich bei uns spätestens seit dem 19. Jahrhundert so etwas eingebürgert, dass man sie institutionell aufgefasst hat. Also dass die beiden großen Konfessionen, evangelisch-katholisch, sie zunehmend behandeln wie private Immobilien. Etwas, über das sie entscheiden, das sie verkaufen können und aus dem sie auch Wert schöpfen können, obwohl da ganz viel Leistung aus der Gemeinschaft drinsteckt.
Jetzt müssen wir an diesem Punkt schon noch mal einhaken, denn bei dem, was Karin Berkemann sagt, wird ja mehr oder weniger offen die Eigentumsfrage gestellt. Wem gehören denn die Kirchen und Kapellen?
Ja, das wird am Ende des Kirchenmanifestes auch von den Initiatoren nochmal ganz klar beantwortet. Da steht nämlich, Kirchenbauten gehören nicht allein den kirchlichen Institutionen und Gemeinden. Als ererbte Räume sind sie Gemeingüter, sie gehören allen.
Aber da werden ja wahrscheinlich nicht alle Kirchenleitenden begeistert sein und das sofort unterschreiben. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber was schwebt denn den Initiatoren des Kirchenmanifestes vor bei der Frage, wie kann man denn Gebäude erhalten?
Also was Sie auf jeden Fall nicht gut finden, das ist die Privatisierung der Gebäude. Da verweist Karin Berkemann auf Erfahrungen in den Niederlanden und in Belgien, wo man ja schon vor 30, 40 Jahren begonnen hat, Kirchen und Kapellen zu privatisieren.
Die Erfahrung ist, wenn man es alleine dem freien Markt überlässt, dann steht man nach 10, 20 Jahren davor und ärgert sich, weil man gute öffentliche Räume verloren hat und auch gute Baukunst verloren hat und die Städte und Dörfer noch stärker privatisiert werden. Und daran kann die Gesellschaft als Ganzes kein Interesse haben.
Welche Lösungen schlagen denn die Autorinnen und Autoren des Kirchenmanifestes vor?
Also Karin Berkemann, die auch an der Theologischen Fakultät der Uni Greifswald lehrt, sie verweist auf spannende Beispiele aus dem Ausland, also wie zum Beispiel den Church National Trust in England, der schon in den 50er Jahren gegründet wurde.
Eine gesamtgesellschaftliche Stiftung, die Kirchengebäude auffängt, unterstützt, teilweise auch betreibt. Das ist eben keine kirchliche Stiftung, sondern es ist eine von Staat und Gesellschaft getragene Stiftung.
Und sie verweist auch auf ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, nämlich die Stiftung Industrie, Denkmalpflege und Geschichtskultur. Denn die versucht seit den 90er Jahren, das kulturelle Erbe einer Region mit ihren vielen Zechen und Fördertürmen zu bewahren.
Deshalb hat man diese Gebäude und die Flächen in eine Stiftung gegeben. Die ehemaligen Betriebe haben sozusagen die Gelände, die Gebäude und das, was den Abriss gekostet hätte, in diese Stiftung gegeben. Und aus dieser heraus hat man dann neue Lösungen gefunden. Und dort haben sich sehr schöne Möglichkeiten ergeben, vom Kletterpark bis hin zum neuen Wohnprojekt oder zum Technologiepark.
Das heißt aber auch, dass die Landeskirchen, Bistümer und Gemeinden ihre Gebäude oder viele von ihnen aus der Hand geben würden, oder?
Ja, wenn die in einer Trägergesellschaft überführt würden, dann käme es wohl dazu. Aber für Karin Berkemann kann die postreligiöse Nutzung eines Kirchengebäudes durchaus für alle Seiten auch eine Win-Win-Situation darstellen.
Zum einen ist es ein kulturelles Erbe mit einer gewissen Verpflichtung und einem großen inhaltlichen Reichtum. Zum anderen haben sie den Bedarf an solchen Räumen in der Gesellschaft. Spricht also nichts dagegen, dieses Netzwerk an Räumen, die langsam aus der Nutzung fallen und den Bedarf der Gesellschaft zusammenzubringen. Denn ein bestehender Bau zu nutzen ist immer klüger und klimaschonender und ökologischer als abreißen und neu zu bauen.
Die Initiatoren des Kirchenmanifests sprechen von einer Win-Win-Situation und auch die Institution Kirche würde zum Beispiel von so einer Trägergesellschaft profitieren und finanziell entlastet werden, heißt es. Wie reagieren denn nun die Kirchen auf diesen Vorschlag?
Um dies zu erfahren, habe ich in Hannover die Zentrale der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, besucht.
Christoph Thiele ist mein Name, ich bin der Leiter der Rechtsabteilung hier im Kirchenamt der EKD.
Das Kirchenmanifest, das haben wir ja vorhin erwähnt, endet mit der These, dass Kirchengebäude eben nicht allein den Kirchen gehören, sondern als ererbte Räume Gemeingüter seien. Naja, ob Christoph Thiele das auch so sieht?
Das kann man so nicht stehen lassen. Der Satz, Kirchen sind Gemeingüter, ist missverständlich und ist deshalb unklar, ist irreführend. Wir müssen hier wirklich aufpassen, dass die sakrale Funktion der Kirchen hier nicht untergeht, dass es nicht reduziert wird auf die kunsthistorische Bedeutung, sondern dass das Sakrale eben entscheidend ist und auch Auswirkungen auf das hat, wie die Nutzungen künftig dann in Angriff genommen werden.
Dabei sind ja in den vergangenen 20 Jahren bundesweit mehr als 1000 Kirchen auch aufgegeben worden.
Ja, aber Christoph Thiele spielt hier eher auf eine Nachnutzung oder Mehrfachnutzung der Kirche an.
Wenn man sich mal die vielfältigen Nutzungen, Umnutzungen anguckt, die auf Kirchenkreis- und Gemeindeebene ja vorgenommen werden, dann sieht man, dass immer der sakrale Aspekt bei dem, was damit gemacht wird, eine Rolle spielt. Wir als Kirchen sehen natürlich viel mehr die sakrale Bedeutung, sehen das auch tatsächlich etwas unterbelichtet in dem Papier. Das ist natürlich eine Verantwortung, die die Kirchen seit Jahrhunderten wahrnehmen.
Also man könnte schon auf den Punkt bringen, Christoph Thiele, der EKD-Rechtsexperte, ist nicht begeistert von den Vorschlägen des Kirchenmanifests.
Ja, das kann man wohl sagen. Auch die Idee einer bundesweiten Stiftung oder Trägergesellschaft, wie eben diesen Church National Trust in England, lehnt er im Prinzip ab.
Wir sind ein Rechtsstaat und die Eigentumslage ist völlig klar. Es geht um ungefähr 42.000 Kirchengebäude. Wir haben es mit einer Fülle von Eigentümern und Eigentumskonstellationen zu tun. Das wird es schwierig machen, ein übergeordnetes Modell auf Bundesebene zu etablieren. Es ist im Grunde vor Ort wichtig, diese Fragen zu klären. Und da sind ja längst die Kirchen seit Jahren dran am Thema. Es ist etwas, was auf Kirchenkreis, auf Kirchengemeindeebene erfüllt werden muss. Eine Bundesstiftung ist sicher nicht das, was wir da gebrauchen können.
Also positive Perspektiven für eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den Initiatoren des Kirchenmanifests würde sicherlich anders klingen. Aber dabei beschäftigt das Thema Kirchennutzung, auch Nachnutzung, natürlich einerseits die kirchliche Hierarchie, aber auch ganz konkret die Gemeinden vor Ort. Wie sieht denn die Strategie der EKD aus, Michael? Wie ist dein Eindruck?
Ja, das fand ich ganz interessant. Also Christoph Thiele scheint da eher auf Zeit zu setzen. Dass es momentan einen Mitgliederschwund und eben auch eine Säkularisierung in der Gesellschaft gibt, das dürfe einen nicht den hoffnungsvollen Blick in die Zukunft verstellen. Das meint zumindest Christoph Thiele.
Deswegen gibt es so viel Kreativität und so viel Überlegungen, wie man hier Dinge nutzen kann, wie man sie möglicherweise über Erbbaurechte dann auch für 99 Jahre oder wie auch immer in eine ertragserwirtschaftende Nutzung gibt, aber immer mit dem Gedanken natürlich, wir müssen auch die Zukunft der Kirche sichern und das auch im Hinblick auf die Gebäude.
Denn diese Gebäude, so seine Hoffnung, könnten ja vielleicht in 50 oder 100 Jahren auch wieder sehr gefragt sein.
Eine, die sich mit Kirchen und deren Mehrfachnutzung und Nachnutzung, Umnutzung, Verkauf oder auch Abriss auch gut auskennt, das ist die evangelische Theologin Kerstin Menzel. Die Leipziger Wissenschaftlerin arbeitet mit an einem Projekt mit dem Namen Transara.
Bei diesem Projekt geht es um die Erforschung von Sakralraumtransformationen und Schwerpunkte der Untersuchung sind die Regionen Leipzig und Aachen.
Können Sie einmal beschreiben, welchen Stellenwert die Kirchen bei den Menschen haben? Da gibt es ja auch viele, die jetzt nicht immer an liturgischen Fragen interessiert sind, sondern beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern es ja auch viele Menschen gibt, die sich für den Erhalt der Dorfkirchen einsetzen, die aber sonst wenig mit Kirche am Hut haben.
Ja, das ist ein Phänomen, was es in ganz Ostdeutschland gibt, beziehungsweise in ganz Deutschland, aber in Ostdeutschland in besonderer Weise, gerade in Zeiten, wo es schwierig war, Kirchengebäude zu erhalten, schon zu DDR-Zeiten mit wenig Baumaterial und wenig Möglichkeiten in der Gesellschaft, aber auch nach der Wende. Viele Kirchbauvereine, die sich gegründet haben und die Menschen, die in der Kirche sind und mit Kirche was zu tun haben und ganz konfessionslose Leute miteinander verbinden. Und ich glaube, es kann man an zwei Aspekten festmachen. Das eine ist, dass Kirchengebäude neben ihrer religiösen Bedeutung auch Orte lokaler und biografischer Identität sind. Sie stehen in der Mitte oft des Stadtteils oder des Dorfes und deswegen gehören sie für die Menschen auch zu diesem Stadtteil dazu. In die Kirchengebäude hat sich ja häufig auch die Geschichte des Ortes eingeschrieben. Und das ist der eine Aspekt, Identität. Und der zweite ist, dass sie öffentliche Orte sind. Zumindest sind sie so gebaut worden als Orte für die gesamte Gesellschaft. Und zumindest vor der Neuzeit, also im Mittelalter und auch noch lange darüber hinaus, waren sie Orte der Begegnung, wo Menschen sich einfach getroffen haben. Sie sind soziale Orte und sie sind natürlich nicht zuletzt auch kulturelle Orte. Kunstwerke, Baukultur ist ja in Kirchengebäuden zu finden und das wissen viele Menschen zu schätzen.
Ja, Sie sprechen das an. Die Kirchen haben eine große Bedeutung aus unterschiedlichen Gründen. Dennoch stehen die Kirchen, die Institutionen, Kirchen vor dem Problem, wie man diese Gotteshäuser erhalten kann? Lässt sich da denn schon absehen? Ja, was ist möglich? Wie viele muss man womöglich auch aufgeben? Und was kommt überhaupt in Frage an Nachnutzung?
Also die Situation ist sehr unterschiedlich. Es stimmt, alle Landeskirchen und Bistümer haben gerade Programme, in denen sie ihre Kirchengebäude erfassen, beschreiben, kategorisieren und auch planen, wie Kirchen und Kirchengebäude oder überhaupt Gebäudenutzung in Zukunft sein wird, sich ein genaueres Bild erarbeiten, auch die Potenziale der Räume, die Kirche hat, aber eben auch die Schwierigkeiten und dann Entscheidungen zu treffen, wie in die Zukunft zu gehen ist. Viele der Entscheidungen über die Abgabe von Kirchengebäuden sind auch gar nicht so klar planbar. Es gibt natürlich Priorisierungsentscheidungen, die beziehen sich im Moment vor allem aber auf die landeskirchliche Finanzierung von Kirchengebäuden. Der Kirchenbau ist aber schon immer etwas gewesen, was nicht nur über Kirchensteuer finanziert wurde, sondern auch über öffentliche Gelder und vor allen Dingen auch über Spenden und das, was Menschen vor Ort an Finanzmitteln generieren. Das wissen wir in Ostdeutschland in besonderer Weise. Und deswegen ist die Entscheidung, dass ein Gebäude aus der landeskirchlichen Finanzierung oder Mitfinanzierung fällt, nicht unbedingt eine Entscheidung, dass es verkauft wird oder abgerissen wird, sondern zunächst mal eine Entscheidung, dass es hier in Zukunft andere Finanzierungsmodelle brauchen wird. Den Abriss findet man vor allen Dingen in Regionen, wo es einen hohen Druck auf Grundstücke gibt. Das merken wir in unserem westdeutschen Untersuchungsraum, wo Wohnungsbau eine große Rolle spielt und wo viele Gebäude stehen, die nicht als Denkmal geschützt sind. Dort, wo es dann auch Investoren gibt, werden auch Kirchengebäude verkauft. Da, wo es das nicht gibt, also wo kein Druck auf Grundstück oder Gebäude ist, also vor allen Dingen in peripheren Regionen, ist es unfassbar schwierig, ein Kirchengebäude zu verkaufen, weil es dafür einfach wenig Menschen gibt, die dann da Geld reinstecken, zumal, und das gilt ja für viele, die sozusagen als nicht mehr nötig oder als zur Abgabe deklariert werden, sind eben häufig auch nicht in einem guten baulichen Zustand, sodass hohe Investitionen möglich sind. Das ist also gar nicht so einfach, wie man vielleicht manchmal denkt.
Und in der Diskussion ist ja immer auch ein Argument zu sagen, man muss die Kirche einfach mehrfach nutzen, damit sie vielleicht auch bestehen bleiben kann. Ist das denn realistisch, auf der einen Seite vielleicht zu sagen, da kommt der Schützenverein zur Mitgliederversammlung am Samstagabend in das Gemeindezentrum und am nächsten Morgen wird ein Gottesdienst gefeiert?
Also der Schützenverein ist natürlich ein bisschen plakativ und das ist im Bereich Kirchenumnutzung auch natürlich etwas, was immer wieder passiert, dass es so eine kleine Tendenz zum Spektakel gibt, was man denn da in der Kirche Spektakuläres machen kann. Das ist übrigens etwas, was, wenn Kirchen umgenutzt werden, auch häufig von den neuen Betreibern genutzt wird, dass so ein Stück weit so eine kleine Provokation dann auch manchmal drinsteckt, dass man im Altarraum dann eben einen Spruch über das Bier dran schreibt, wie ich das in Holland mal gesehen habe oder so. Und um deutlich zu machen, hier passiert irgendwie was ganz Interessantes. Ist es realistisch, dass der Schützenverein da tagt? Vom Schützenverein weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall in der Realität schon der Fall, dass Vereine Kirchengebäude mitnutzen an vielen Orten. Und das auch in relativ unproblematischer Weise. In der Forschungsgruppe in unserem Leipziger Projekt unterscheiden wir verschiedene Logiken von Raumarrangements, wie solche hybriden Nutzungen, also Nutzungen von Kirche und anderen Akteuren, sich zusammenfinden können. Das kann im selben Raum geschehen, also simultan, sagen wir, räumlich simultan, wenn eine Schule ein Kirchengebäude mitnutzt als Veranstaltungsraum, wenn Pilger dort sein können oder auch sogar übernachten können, wenn es Konzerte gibt in der Kirche oder Ausstellungen, alles ja auch Nutzungen, die ganz nah an der kirchlichen ursprünglichen Nutzung dran liegen. Dann gibt es die Möglichkeit, den Raum zu teilen. Häufig werden einfach unter der Empore Räume abgetrennt, die dann eben auch kommunale oder zivilgesellschaftliche Gruppen mitnutzen können, mit Glas oder auch manchmal ohne. Oder eben auch, dass es Zusammenarbeit mit der Kommune gibt, eine Bibliothek eingebaut wird in einen Teil des Kirchengebäudes, solche Optionen. Und dann gibt es die Ablösung, also dass eben kirchliche Nutzung ganz aufhört und dass man das Gebäude dann eben meistens auch verkauft. Da denkt man immer, dass es nicht mehr Kirche ist, aber das ist es doch. Das zeigen unsere Forschungen, dass auch in diesen Fällen das, was im Kirchengebäude doch an symbolischer Bedeutung drinsteckt, weiterwirkt. Und manchmal dann eben, Stichwort Spektakel, dann eben auch, naja, ausgeschlachtet ist vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall für eigene Zwecke genutzt wird. Oder, das ist dann der bessere Fall, wenn es so ganz sorgsame und wachsame Neunutzungen gibt von Kirchengebäuden, sich doch auch wieder einschreibt und weiter eine Rolle spielt in einer ganz berührenden und schönen Art und Weise.
Inwieweit ist es denn möglich, auch bei Mehrfachnutzung den sakralen Charakter der Kirche zu erhalten? Oder ist das irgendwann nicht mehr wichtig?
Also bei Mehrfachnutzungen finde ich das einen ganz entscheidenden Punkt. Es ist ja insgesamt so, dass Mehrfachnutzungen auch die Chance für Kirche bieten, sich mit gesellschaftlichen Feldern neu zu verbinden, vor allen Dingen mit der Diakonie oder sozialen Arbeit, mit der Zivilgesellschaft, aber auch mit Bildung und Kultur. Und daraufhin eben auch das, was sakral bedeutet, jeweils neu zu verstehen. Sakral hat ganz vielfältige Bedeutungen und die Räume haben eben in diesen unterschiedlichen Nutzungen auch immer eine Wirkung. Ich habe kein Problem damit, dass es auch mal was Geld kostet, wenn man in der Kirche ist, aber stark kommerzialisierte oder sehr stark ausschließende, die Öffentlichkeit sehr stark begrenzende Lösungen einziehen, dann wird dieser Aspekt eben beeinträchtigt zum Beispiel.
Frau Wenzel, jetzt sind ja viele Kirchen auch im Osten steinreich. Wir sagen, allein die Kirche in Mitteldeutschland hat rund 4000 Kirchen und viele sind sehr alt, 98% sind denkmalgeschützt. Und Ihr Projekt beleuchtet ja die Region Leipzig und auch die Region Aachen. Also da kommt ja auch eine Ost-West-Perspektive nochmal rein. Welche Unterschiede lassen sich denn da beobachten?
Genau, also wir stellen im Vergleich zwischen diesen beiden Untersuchungsräumen fest, dass wir im Ostdeutschland deutlich weniger Übergabe an andere Konfessionen haben. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir in Ostdeutschland eine religiös homogenere Gesellschaft haben, beziehungsweise eine fast homogen nicht religiöse Gesellschaft. Es gibt einfach weniger andere Konfessionen, die ein Kirchengebäude übernehmen wollen würden. Dafür haben wir in Ostdeutschland mehr sogenannte hybride Nutzungen, also wo Kirche mit anderen gesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeitet in der Nutzung von Kirchengebäuden. Das wiederum ist natürlich verbunden damit, dass der Minderheitenstatus schon länger etabliert ist und man schon länger gemerkt hat, dass man bestimmte Dinge nur noch gemeinsam tun kann. Ein großer Kontrast zwischen unserem und beiden Untersuchungsräumen ist natürlich der Anteil der Nachkriegskirchen. In der evangelischen Kirche im Rheinland sind im Kontrast zur mitteldeutschen Kirche nur 60% der Kirchengebäude denkmalgeschützt. Sie hatten vorhin gesagt, Mitteldeutschland 98%. Das merkt man natürlich dann auch in der Praxis. Da gibt es dann mehr Abrisse und eben völlige Umnutzungen, weil Umbau viel leichter möglich ist. Wir haben im ostdeutschen Raum noch mehr so richtig dörfliche Settings, also wo die Kirche mitten im Dorf steht und haben da ganz viele Kirchen am Weg, also Pilger- oder Fahrradkirchen, während im Westen eher so halb verdichtete Stadträume stärker eine Rolle spielen. Also in unserem Untersuchungsraum, auch da gibt es sicher andere Beispiele, wo dann zum Beispiel Kolumbarien, also die Einrichtung von Grabplätzen in Kirchengebäuden eine größere Rolle spielt oder eben der Umbau von Kirchen zu Wohnungen.
Es gibt ja seit einigen Wochen oder Monaten auch immer eine neue Diskussion nach einem Kirchenmanifest, in dem nichtkirchliche Initiativen und Personen fordern, dass sich eben sozusagen die Gesamtgesellschaft darum kümmert, um das Problem der möglicherweise verfallenen Kirchen. Wie sehen Sie das? Ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die womöglich in einer Bundesstiftung geregelt werden sollte?
Ja, für diese Idee einer Bundesstiftung bringen die Initiatoren des Manifests ja England ins Spiel. Und England ist tatsächlich insofern interessant, als da wir sozusagen eine kirchlich ganz ähnliche Situation haben von einer früheren Mehrheitskirche, die eben zunehmend schrumpft. Und in England ist Umnutzung seit vielen Jahrzehnten, muss man schon sagen, Thema. Übrigens genauso wie in Ostdeutschland. Also in Ostdeutschland gab es schon sehr frühe Umnutzungen, anders als im Westen. Und in England, und da denke ich, kann man wirklich was von lernen, ist in den 90er Jahren die Erkenntnis gewachsen, dass dieses Vorgehen zu sagen, wir brauchen diese Kirche nicht mehr, wir schließen sie zu und suchen eine neue Nutzung, meistens eine Sackgasse ist. Man hat also seit den 1990ern in England entschieden, dass man eine Kirche, die man nicht mehr wirklich braucht, erstmal zunächst öffnen will und zivilgesellschaftliche Allianzen finden und versuchen will, vor Ort eine neue Nutzung zu entwickeln, auch mit anderen gesellschaftlichen Playern da in Kontakt zu kommen. Denn wenn man sie zuschließt, dann stehen sie da. Meistens verfallen sie, der bauliche Zustand wird immer schlechter und dann, wenn sie gar nicht mehr genutzt werden, keiner mehr danach guckt, wird eine neue Nutzung immer nur noch schwieriger. Es gibt ja in Deutschland Stiftungen, die gar nicht so unähnlich sind wie das, was ins Spiel gebracht wird. Die Stiftung Kiba oder die Deutsche Stiftung Denkmalschutz machen im Blick auf die Förderung und damit auch gesamtgesellschaftliche Förderung durchaus schon ähnliche Dinge wie die Stiftungen in England. Sie fördern und sie beraten auch Kirchengemeinden. Das ist, finde ich, ein wichtiger Aspekt neben Trägerschaft und neben Finanzierung. Die Frage, wo findet sich eigentlich Expertise für Gemeinden oder für Orte, in denen eine Kirche zur Disposition steht? Und sie machen Lobbyarbeit für Kirchengebäude, diese Stiftungen in England und unsere Stiftungen genauso. Was ich vor allen Dingen interessant finde in England und was ich mir in der Diskussion noch ein Stück weit mehr wünschen würde, es gibt dort von der Politik getragen einen runden Tisch, an dem alle Stiftungen und die großen Kirchen selbst auch sitzen. Und ich glaube, das ist der Weg in die Zukunft, dass es nicht ohne oder gegen die Kirchen geht, sondern nur in einer zivilgesellschaftlichen Allianz mit den Kirchen, die eben in den letzten Jahrzehnten auch schon sehr viel getan haben, um ihre Gebäude zu öffnen für die Gesellschaft und das durchaus wahrnehmen, dass sie baugeschichtlich und kulturgeschichtlich, aber auch sozial wichtige Orte sind.
Die Leipziger Theologin Kerstin Menzel über Chancen und Probleme einer Mehrfachnutzung oder Nachnutzung von Kirchen. Klar ist, den Königsweg für alle Kirchen gibt es nicht. Wichtig ist, gemeinsam vor Ort nach Optionen zu suchen.
Momentan haben die Bistümer und Landeskirchen im Vergleich zu früheren Jahrzehnten zu viele Kirchen. Also fast auf die Hälfte der Kirchen könnte man wohl mit Blick auf die Zahlen der Gottesdienstbesucher verzichten. Aber was macht man, wenn in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mehr als 10.000 Kirchen anderweitig genutzt werden sollten? Michael, da hast du in Hannover die ehemalige evangelische Gerhard-Uhlhorn-Kirche besucht und in dem früheren Gotteshaus wohnen nun Studierende.
Die 1963 errichtete Kirche liegt sehr attraktiv direkt an der Leine im Stadtteil Linn-Nord und ist auch mit dem Glockenturm weithin zu sehen. Ich habe mich vor Ort mit den beiden Architekten getroffen, die vor 6 Jahren die Kirche umgebaut haben.
Also mein Name ist Maria Fitzner, freischaffende Architektin in Hannover seit über 20 Jahren und viel im Umbau beschäftigt, zusammen mit meinem Partner.
Mein Name ist Serge Morkens und ich bin seit 2004 in diesem Büro tätig. Und die Projekte, die wir bearbeiten, sind sehr, sehr vielfältig und haben oft mit Denkmalpflege zu tun.
Ist denn noch etwas davon zu erahnen, dass das mal eine Kirche war, wenn man in dem Gebäude steht? Oder ist jetzt alles mit Studierendenzimmern verbaut?
Nee, das war auch eine Auflage des Denkmalschutzes, dass eben der sakrale Charakter des Gebäudes nicht ganz verloren geht.
Da sind Zimmer eingestellt worden als Haus-im-Haus-Prinzip. Und das sind 2 Etagen und zusammen mit 2 Wohnküchen. Aber man kann noch sehr gut erkennen, dass das hier vorher eine Kirche war, weil der Altar zum Beispiel stehen geblieben ist und das Kreuz tatsächlich auch im Gebäude verbleiben musste und dann künstlerisch verhüllt worden ist. Das heißt, man weiß eigentlich sehr genau, wo man ist. Wir stehen jetzt hier gerade unter der ehemaligen Orgelempore und auf der Orgelempore befindet sich heute eine der 2 Wohnküchen.
Die ehemalige Kirche beherbergt nun 27 Einzel- und Doppelzimmer sowie im Souterrain 4 Sozialwohnungen. Außerdem gibt es 2 Gemeinschaftsküchen und rund 500 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche, also zum Beispiel mit einer Tischtennisplatte und auch genügend Platz, um hier mal die eine oder andere Party zu feiern. Außerdem gibt es in der ersten Etage noch eine Dachterrasse mit einem wunderschönen Blick auf die Leine.
Also es mutet fast an wie eine bautechnische Erfüllung aus dem Johannesevangelium. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Also es klingt auf jeden Fall so, als wenn man dort gerne wohnen würde.
Ja, das sieht der Architekt Serge Morkens genauso.
Also wir waren eigentlich alle etwas traurig, dass wir alle schon fertig waren mit dem Studium, als wir das hier gebaut haben. Denn jeder bei uns im Büro, hier wäre jeder gerne eingezogen, ja.
Der Träger des Projekts ist übrigens ein privater Bauherr. Und da stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich so ein Projekt denn überhaupt? Die Projektentwickler und Eigentümer werden das ja nicht aus altruistischen oder diakonischen Gründen gemacht haben, die Kirche jetzt umzubauen in ein Studentenwohnheim.
Naja, die Uhlhorn-Kirche hat 2016 schon 550.000 Euro gekostet und der Umbau danach hat dann auch nochmal einige Millionen Euro verschlungen.
Die Wirtschaftlichkeit muss in irgendeiner Form erhalten bleiben. Also auch wenn sich ein Investor mit so einem Projekt keine goldene Nase verdient, muss es zumindest funktionieren. Sonst macht es eben keiner. Wenn man sich das gesellschaftlich gönnen möchte, dass man diese Landmarks, diese wichtigen Gebäude, zu denen die meisten eine emotionale Beziehung haben, die in unserem Stadtbild sind, erhalten möchte, dann ist das eben entweder eine gesellschaftliche Aufgabe oder man findet eine Nutzung, die sich auch in irgendeiner Form rechnet.
Was tun mit den Tausenden von Gotteshäusern, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wohl nicht mehr gebraucht werden? Also die Makler rennen den Gemeinden nicht gerade die Türen ein, haben wir vorhin auch ein Beispiel aus Hannover gehört, um eben Kirchen oder Kapellen zu kaufen oder umzubauen. Meistens ist es zu teuer, wird dann gesagt. Aber soll man jahrhundertealte Wahrzeichen von Orten und Stadtteilen dann einfach abreißen, wenn sich niemand findet, der es kaufen und umbauen will?
Wahrscheinlich ist der Erhalt wirklich nur in einer Gemeinschaftsaufgabe zu stemmen, also die Kirche als eine Art ja Dorfgemeinschaftshaus oder als eine Art Stadtteilzentrum, in dem auch aber eben nicht nur Gottesdienste gefeiert werden, also ein Haus für alle, und damit könnte man vielleicht auch aus der Not eine Tugend machen.
Soweit diese Folge von Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft.
Für Fragen, Anregungen, Kritik gibt es wie immer eine Adresse: vertikalhorizontal in einem Wort @ndr.de.
Diesen Podcast kann man auch abonnieren, zum Beispiel unter ndr.de/info, oder man findet ihn auch in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschieden sich heute Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach.
Tschüss. Tschüss.